ARD. MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. In Deutschland werden gerade viele Millionen in neue Fabriken investiert. Chipfabriken in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder im Saarland, Batteriefabriken in Thüringen oder Schleswig-Holstein, eine Munitionsfabrik in Niedersachsen. Doch wie müssen moderne Produktionsstrecken aussehen und wer wird da künftig arbeiten? Damit beschäftigt sich die Wirtschaftsingenieurin Julia Arlinghaus. Sie leitet das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung in Magdeburg und sie ist zudem zur Vorsitzenden der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrates berufen worden. Das ist ein Expertengremium, das Bund und Länder in Forschungsfragen berät. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Frau Professor Arlinghaus, ich male mal ein Bild. Große Halle, es ist hell, sauber, leise. Drohnen surren, Roboterarme drehen sich, Minifahrzeuge flitzen rum, Kameras blinken und die Mitarbeiter in dieser Fabrik tragen VR-Brillen. Willkommen in der Fabrik der Zukunft?
Ein bisschen schon. Wichtig ist, es ist schön, es ist hell, die Menschen fühlen sich wohl, da ist Technik und wichtig ist, dass sie in der Fabrik der Zukunft die Technik den Menschen unterstützt bei dem, was er da tut.
Menschen sind aber noch da.
Auf jeden Fall. Die Fabrik der Zukunft ist nicht menschenleer.
Aber was wird der Mensch in einer solchen hochtechnologisierten Fabrikhalle noch tun?
Alles das, was die Maschinen entweder nicht besonders gut können oder er wird das tun, was noch Freude bereitet. Ich glaube, gerade in Deutschland sind wir in der Situation, dass wir heute schon nicht nur vom Fachkräftemangel sprechen, sondern auch vom Arbeitskräftemangel. Das heißt, auch für die Arbeitgeber der Zukunft wird es ganz wichtig sein, dass wir die Fabrik der Zukunft so machen, dass Menschen sich da wohlfühlen und dass sie auch gesund leben können. Und am Ende ist eine starke Industrieproduktion auch die Grundlage des Wohlstands hier in Deutschland. Insofern muss es auch noch effizient passieren.
Wo Deutschland da steht, das wollen wir auch noch bereden. Aber es sind natürlich über Jahrzehnte hinweg auch die Szenarien aufgemacht worden, wenn so viel Technik kommt und Roboter, die den Menschen ersetzen am Arbeitsplatz. Ist das viel zu düster gezeichnet?
Ich glaube ja. Ich glaube, Technologien werden den Menschen unterstützen, dass er das tun kann, was er tut, zufrieden macht, sicher tut, gesund tut. Und die Frage ist nicht, wie viel Platz hat der Mensch denn in der Zukunft noch, sondern wie viel Platz braucht er? Andersherum ist es aber auch so, wenn es um Platz beispielsweise geht, ist ein wichtiges Thema. Ja. Die Städte werden immer größer, immer dichter. Und wir forschen beispielsweise auch daran, wie man Logistik, wie man Fabrik, wie man das alles auf weniger Raum machen kann. Der Mensch ist eben in so einer Fabrik, in so einem Logistiksystem auch besonders beweglich, besonders flexibel und besonders kreativ, wenn es darum geht, Lösungen zu finden.
Das ist eine Arbeitsbeschreibung, die längst nicht auf jeden zutreffen kann. Sind das also nur noch Experten, die sich in den technischen Details auskennen müssen?
Bei einigen Dingen ist das mit Sicherheit so. Das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir gesagt haben, jeder muss programmieren können, das ist jetzt eigentlich schon wieder überholt. Wir sehen mit den neuesten Entwicklungen der künstlichen Intelligenz, dass auch eben bestimmte Kreativaufgaben, Schreibprozesse, Designprozesse, Programmierkenntnisse vielleicht gar nicht mehr so dringend beschult und gelehrt werden müssen, wie wir das vielleicht noch vor 10 Jahren dachten. Und gleichzeitig gibt es Jobs, die will vielleicht auch jemand gar nicht mehr unbedingt machen, die sind vielleicht auch einfach schlichtweg gefährlich. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir entwickeln gerade einen Roboter, der Menschen dabei unterstützen wird, der möglicherweise auch Menschen ersetzen wird bei einer Tätigkeit, wo es darum geht, aus flüssigem Metall, ganz genau Kupfer, bestimmte Knospen rauszufischen, die bei der Herstellung entstehen. Das heißt, man muss sich mit dem Körper über dem flüssigen Metall bewegen und dann mit einem langen Stock, wenn Sie so wollen, diese Metallknospen rausfischen. Das ist richtig harte Arbeit, das sind richtig anstrengende Umgebungsbedingungen und das ist sehr, sehr schwer für solche schwierigen und auch gefährlichen Tätigkeiten in Zukunft noch Jobs zu bekommen.
Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Das gibt es und das gibt es auch hier noch in Deutschland, ja.
Was verstehen denn Maschinenbau- und Produktionsanlagenexperten wie Sie unter der Fabrik der Zukunft?
Na, eine Fabrik der Zukunft ist zunächst mal nicht nur die Fabrik, jedenfalls nicht in meinem Verständnis. Natürlich haben wir das Gebäude, dazu gehören aber auch alle Infrastrukturen, die um so eine Fabrik herum sind, also die ganzen Logistikströme, Materialflüsse, Informationsströme bis hin zu Energieversorgung, Wasserversorgung und so weiter. Eine zweite Eigenschaft ist aber, dass diese Fabrik nicht nur klimaneutral ist, sondern dass sie in jeder Hinsicht eigentlich versucht, wir nennen das Net Zero Everything zu sein. Also am Ende keine Ressourcen zu verschwenden. Also keine Energie zu verschwenden, kein Material zu verschwenden, keine Energie zu verschwenden, sondern dass wir es in jeder Hinsicht schaffen, Kreisläufe, Stoffkreisläufe zu schließen und auch unser Wissen und unsere Menschen ideal einzusetzen. Und das kann eben auch bedeuten, dass wir alles das automatisieren, was wir vielleicht heute noch nicht automatisieren, das entweder noch nicht können oder wo wir vielleicht in Zukunft niemanden mehr finden, der das machen möchte.
Also Fabrik meint so einen ganzen Mikrokosmos drumherum. Das wird dann tatsächlich mit einer kompletten Infrastruktur gedacht werden müssen.
Das müssen wir definitiv so tun. Ich glaube, das ganze Thema Klimawandel, aber auch die Energieknappheit, die muss uns dahin führen, dass wir aufhören, Energiesysteme losgelöst zu betrachten von unserem Materialflusssystem, von dem Personalmanagement-Themen. Und das kann eben bedeuten, dass ich die Abläufe, dass ich die auch anhand beispielsweise der Energieverfügbarkeit plane, dass ich sie anhand der Verfügbarkeit von bestimmten Rohstoffen plane oder eben auch anhand der Wünsche der Mitarbeitenden in der Fabrik.
Haben Sie das Gefühl, dass bei Intel in Magdeburg genau das jetzt schon umgesetzt wird?
Das hören wir ja auch in der öffentlichen Debatte, dass Intel sehr klar auftritt und sagt, wir möchten auf Basis von erneuerbaren Energien produzieren und dass sie sich auch Gedanken machen um das Thema Wasser und Abwässer und dass sie vorhaben, einen Großteil des Wassers im Kreis zu führen. Und man hört auch Stimmen, dass sie sagen, wir wollen einen hohen Grad von weiblichen Mitarbeitenden haben. Also es gibt schon Stimmen, die darauf hindeuten, dass Intel genauso eine Fabrik bauen will. Und wenn ich jetzt nochmal auf das Thema von erneuerbaren Energien zurückkomme, das ist tatsächlich eines der wichtigsten Forschungsthemen, die wir gerade nicht nur an meinem Institut haben, sondern überhaupt in der Produktionsforschung haben. Wie können wir eine Fabrik bauen auf Basis von erneuerbaren Energien? Und das ist häufig nicht kompatibel, jedenfalls in der jetzigen Zeit, mit dem Energieverbrauch, den eine solche Fabrik hat.
Woran denken Sie? Speichertechnologien?
Zum Beispiel. Aber Speichertechnologien bedeuten immer eben auch hohes Investment. Das kann manchmal schwierig werden, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie wir das Angebot und Nachfrage nach Energie in einer Fabrik in Einklang bringen können. Beispielsweise können wir ein cleveres Energiemanagement betreiben. Wir können den Verbrauch von Energie flexibilisieren.
Wir reden über die Fabrik der Zukunft hier im Interview der Woche bei MDR aktuell mit der Wirtschaftsingenieurin Julia Arlinghaus. Sie leitet das Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung in Magdeburg. Wenn wir mal ein anderes Beispiel aufrufen, dann nimmt man gerne die Tesla-Fabrik in Brandenburg in Grünheide. Da hat es einen Anschlag auf die Stromversorgung gegeben. Das Werk war tagelang außer Gefecht. Was bedeutet das für eine Fabrik, wenn auch solche Risiken möglicherweise in Zukunft häufiger auftreten?
Ja, für mich auch als Hochschullehrerin bedeutet das zunächst einmal, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir nicht nur zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch unser jetziges Personal bestmöglich schulen. Denn auch ich bin, Sie haben es gesagt, ich bin Wirtschaftsingenieurin, ich habe eigentlich in der Universität nicht gelernt, ein Fabriksystem so auszulegen, dass es gegen böswillige Angriffe von außen gewappnet ist. Das ist eine neue Art von Bedrohung, die wir so in der Vergangenheit eigentlich nicht gehabt haben. Das betrifft aber auch beispielsweise Cyberangriffe. Also das ist vielleicht mal das allererste. Wir müssen lernen, uns gegen andere Arten von Gefahren zu wehren. Und es ist so, wir haben natürlich eine unglaubliche Zunahme auch von KI-Anwendungen beispielsweise. Wir haben immer mehr Softwarelösungen in unseren Produkten, aber auch in der Fabrik selber. Das heißt, wir wissen, digitalisierte Fabriken brauchen mehr Rechenpower, als sie das in der Vergangenheit hatten. Es ist auch eine Aufgabe unserer Forschung, dass wir schauen, dass hier kein Ungleichgewicht entsteht. Also dass wir auch hier sehr genau hingucken, müssen wir das alles jetzt mit künstlichen neuronalen Netzen, die vielleicht auch große Rechenpower brauchen, müssen wir das alles so lösen? Oder gibt es da eben auch Möglichkeiten, den Energieverbrauch niedrig zu halten, den Datenverbrauch, die Rechenpower niedrig zu halten? Also ob wir neben jeder Fabrik ein Rechenzentrum brauchen, weiß ich nicht.
Aber erleben wir nicht gerade das Gegenteil, dass immer mehr Rechenleistung zur Verfügung gestellt wird?
Ja, das erleben wir. Also grundsätzlich haben wir eine Nachfrage nach Rechenpower, das ist so. Ansonsten ist es aber vielleicht auch gar nicht schlimm, wenn diese unterschiedlichen Infrastrukturen, unterschiedlichen Gebäude, Zulieferer von Rechenpower, von Energie und so weiter, wenn die sich in direkter Nähe befinden. Denn es geht ja darum, auch Energie- und Stoffkreisläufe zu schließen. Und das können wir meistens nur machen, wenn wir das mit Partnern machen. Wenn das Rechenzentrum sich direkt neben der Fabrik befindet, dann ist es vielleicht viel, viel einfacher, solche Energiekreisläufe vielleicht auch ohne oder mit weniger Speichertechnologien hinzubekommen, als das wäre, wenn wir jeder für uns alleine kämpfen würden. Mhm.
Sagen Sie auch so ganze Brüche in Branchen voraus? Also wenn etwa IT-Giganten das Datennetz in Autos prägen und Mobilitätskonzepte verändern, sind dann die Chiphersteller möglicherweise die neuen Autobauer?
Also im Moment verschmelzen zumindest die Fabriken nicht miteinander, also jedenfalls physisch nicht. Aber es ist natürlich Fakt, dass auch in unseren Produkten, ich sag mal des täglichen Lebens, sei es das Smartphone, die Elektronik, die Kopfhörer, das Auto, immer mehr IT und immer mehr Software, immer mehr Intelligenz drin steckt. Und dass nun aber ausgerechnet die großen Digitalisierungsunternehmen, ich sage jetzt mal, in den Automobilmarkt stoßen oder eben auch in die Mobilität, das liegt einerseits mal an der großen Finanzkraft und aber auch andererseits an der großen Wandlungsfähigkeit der Digitalkonzerne. Da gibt es allerdings auch Grenzen, ja. Also, ich sag mal, die Börsenwerte, die wir vielleicht sehen, auch für die Automobilhersteller und im Vergleich mit den großen Digitalisierungskonzernen, die geben das nicht immer perfekt wieder. Und auch die neu eintretenden Unternehmen in den Automobilmarkt, die haben auch ihre Herausforderungen und die etablierten Player, die haben Jahrzehnte Wissen angehäuft, das jetzt nicht ohne weiteres zu ersetzen ist. Und die Automobilindustrie ist ja heutzutage auch noch stolz, dass Standards und Prozesse, die hier entwickelt werden, häufig in andere Bereiche übertragen werden.
Mit der Automobilindustrie verbindet sich in Deutschland ganz stark der Begriff Industrieland. Wo stehen wir da jetzt gerade? Wir kommen auch auf Ihre Rolle als politische Beraterin. Ist Deutschland Industrieland? Sollte es das noch sein? Oder brauchen wir zwingend den Wandel zum Technologieland?
Also noch sind wir definitiv ein Industrieland. Wenn man das jetzt sich ganz genau anguckt, wie das definiert wird, ist das ja so ein Anteil vom BIP und das Verhältnis zur Agrarproduktion. Im Bereich Technologie ist Deutschland auch stark. Also wenn man jetzt mal so an Nanotechnologie denkt, Mobilitätstechnologie, Maschinenbau, IT, da gibt es Dinge, auf die die Deutschen auch stolz sind und die jeder kennt. Ja, das fängt an mit der, weiß ich nicht, mit dem Buchdruck bis zum Telefon, von der Röntgenstrahlung bis hin zum MP3-Format.
Muss ja aber nicht heißen, dass sich das automatisch dann fortsetzt, diese Reihe.
Da gebe ich Ihnen recht. Der große Erfolg bei den mRNA-Impfstoffen hat allerdings auch seinen Ursprung hier in Deutschland gehabt. Und ich glaube, damit die Technologie auch in Zukunft so eine wichtige Rolle hier in Deutschland spielen kann, müssen wir weiter auch auf die ganz wichtige Grundlagenforschung setzen. Denn da ist Deutschland wirklich, wirklich stark, wo auch Forscher aus der ganzen Welt gerne hierher gekommen sind. Und ohne diese Grundlagenforschung hätten wir diesen Durchbruch in der Pandemie auch niemals haben können.
Denken Sie auch an künstliche Intelligenz? Ist Deutschland da ein Spitzenplayer?
In einzelnen Teilbereichen, in kleinen Nischen vielleicht schon, in anderen Bereichen sicherlich nicht. Zumindest kann man sagen, dass auch, dass die Entwicklung rund um ChatGPT und die generative KI sogar Experten überrascht hat. Und insofern kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass das ganze Thema KI sich sehr, sehr schnell weiterentwickeln wird. Und ich glaube, wir sind in einer Situation, wo wir im Moment nur eine schwache künstliche Intelligenz haben. So sagen wir im Fachjargon. Das bedeutet, dass sie spezifisch sind für eine spezielle Anwendung. Es gibt selbstverständlich Bestrebungen, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die dann eben auch ähnlich wie der Mensch für die Lösung vielfältigster Aufgaben geeignet sind. Aber da sind wir heute noch nicht. Und da ist eben auch dann für mich die Schnittstelle hin zur Politik. Sie fragten da gerade, für mich ist es einerseits wichtig, dass die Politik uns einen Rahmen bietet, einen regulativen Rahmen bietet, in dessen, was es erlaubt. Zum anderen aber eben auch, dass wir diese Grundlagenforschung weiter betreiben können und dass wir auch eben unsere Bildungssysteme auf ein lebenslanges Lernen ausrichten können.
Was wollen Sie denn Schülern von heute raten, also mit Blick auf die Fabrik der Zukunft? Was sollte man werden? Wofür sollte man sich interessieren?
Also Herr Korral, ich sage immer allen meinen Studierenden und auch meinen Doktoranden und Doktoranden, dass sie das machen sollen, was ihr Herz bewegt. Ja. Und bei mir war das schon immer irgendwas, wo es nach körperlicher Arbeit und Logistik und Maschinen irgendwie riecht. Und das hat mir immer Freude bereitet. Und das erzähle ich auch jedem, der es hören mag und überrede sie oder ihn, mich mal zu begleiten. Ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass alle das machen müssen. Aber selbstverständlich brauchen wir hier in Deutschland.
Aber ich sag mal, der Programmierer zum Beispiel solche stand, den braucht man nicht mehr so zwingen, jedenfalls nicht in großer Zahl.
Also wir brauchen vielleicht niemanden mehr, der den ganzen Tag sich hinsetzt und etwas programmiert. Wir müssen unsere heutigen Programmierer lernen, einem ChatGPT oder einem, ich sag mal, ähnlich gearteten Programm, was vielleicht in Zukunft Roboter programmiert, die richtigen Fragen zu stellen. Was wir auch tun, ist, Menschen in diese Veränderungsprozesse einzuschließen, indem wir versuchen, Wissen aus, ich sag mal, aus der einen Generation in die andere zu transferieren. Häufig haben wir da heute, ich sag mal, so interne Wikipedia-Systeme, wo man Daten ablegen kann. Ablegen funktioniert meistens noch ganz gut, aber das Abrufen, das ist dann schon schwieriger. Da brauchen wir ganz dringend neue Methoden, damit das ganze Wissen, was wir auch im Laufe des Arbeitslebens angehäuft haben, damit das nicht verpufft, wenn jetzt, ich sag mal, jemand in den Ruhestand geht. Also man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden, aber wenn wir es halt nicht schaffen, dieses Wissen von dem einen auf die andere weiterzugeben, dann steht man selbst im Weg.
Sagte die Wirtschaftsingenieurin Julia Arlinghaus, die Leiterin des Fraunhofer Instituts für Fabrik, Betrieb und Automatisierung in Magdeburg. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.